Ich darf herzliche Grüße mitbringen aus der Gemeinde in Gießen. Ich habe heute das besondere Vorrecht, sowohl in Gießen als auch in Osnabrück am selben Tag zu predigen. Ich glaube, das hatte noch niemand vorher. Von daher freue ich mich sehr darüber und grüße euch mit dem Gruß, den Paulus an die Briefe voranstellt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Wir hören auf die Verse 1 bis 31, Apostelgeschichte 9, Abvers 1. Ich lese aber vorher schon in Kapitel 8 die Verse 1 bis 3 und dann springen wir zum eigentlichen Predigtabschnitt in Apostelgeschichte, Kapitel 9. Apostelgeschichte 8, Abvers 1. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt, der Ermordung des Stephanus. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Das ist der eigentliche Predigtabschnitt ab Kapitel 9, Vers 1. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester. Und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Und der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hatte in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus, und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist es nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen, und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt. Sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten, sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne Krimis lese oder als Hörbuch höre. Und ich liebe es ganz besonders, wenn es in einem solchen Krimi ganz viele Wendungen gibt. Ja, Wendungen oder auf Neudeutsch nennt man die auch Plot-Twists. Die machen so einen Krimi erst richtig spannend. Ja, die Ermittler sind auf der Spur von jemandem und sind davon überzeugt, das ist der Täter und plötzlich gibt es irgendeine neue Erkenntnis und plötzlich ist alles anders. Plötzlich ist jemand, der vorher unverdächtig war, verdächtig und jemand, der eigentlich verdächtig war, unverdächtig. In der Apostelgeschichte gibt es auch sowas wie Wendungen. Ja, natürlich ist die Apostelgeschichte kein Krimi und trotzdem gibt es sie immer wieder, diese unerwarteten Wendungen. Und damit wir das sehen, gehen wir mal davon aus, wir würden kurz vor Pfingsten in Jerusalem unterwegs sein und wir würden da so eine Straßenumfrage machen. Und die Umfrage geht so, wir beschreiben den Leuten auf der Straße einen Menschen und wir fragen dann diese Person, du, würdest du jetzt sagen, dieser Mensch ist ein Freund Gottes oder eher nicht? Da gehen wir so ein paar Personen durch und unser Gegenüber würde sagen, ja, nee, vielleicht und so weiter. Und irgendwann sagen wir bei diesen Leuten, die wir so durchgehen, Saulus von Tarsus. Und unser Gegenüber kriegt leuchtende Augen und sagt, hey, du meinst diesen Mann, der hier in Jerusalem Theologie studiert, der eifriger ist als alle anderen, der schlauer ist als alle anderen. Also wenn einer ein Freund Gottes ist, dann der. Wir nicken, machen weiter. Als nächstes sagen wir, ein Samariter. Unser Gegenüber lächelt, schüttelt den Kopf und sagt, auf gar keinen Fall ein Freund Gottes. Dann sagen wir als nächstes, ein äthiopischer Eunuch. Und euer Gegenüber grinst schief, noch weniger ein Freund Gottes. Ja, Saulus von Tarsus, ein Samariter und ein äthiopischer Eunuch. Und alle diese drei Personen oder Personengruppen tauchen im Kapitel vorher, in Kapitel 8 der Apostelgeschichte auf. Ein Insider mit Saulus und zwei absolute Außenseiter. Jetzt kommt die Wendung. Saulus verfolgt die, die an Jesus glauben und wird damit vom Insider zum Outsider. Vom scheinbaren Freund Gottes zum Feind Gottes. Und die Außenseiter aus Samaria und Äthiopien, die glauben an Jesus und sie werden zu Freunden Gottes. Richtig gute Krimis, die haben nicht nur eine Wendung, sondern mehrere. Ja, und so ist es auch in der Apostelgeschichte. Wenn man mit jüdischen Augen Kapitel 8 der Apostelgeschichte, also das Kapitel vorher liest, dann muss man mindestens mehrmals schlucken. Aber vielleicht hat man sich gerade an den Gedanken gewöhnt, okay, es ist alles anders, die Insider sind also draußen und die Außenseiter sind jetzt plötzlich drin. Man hat sich gerade an den Gedanken gewöhnt, da kommt Kapitel 9 und stellt alle Erwartungen jetzt wieder auf den Kopf, denn plötzlich ist Saulus, der Insider, der zum Außenseiter wurde, wieder ein Insider. Man hat vielleicht gerade akzeptiert, der Vorzeigejude in Jerusalem schlechthin, der ist wirklich draußen. Man hat sich dran gewöhnt, da holt Gott ihn wieder rein. Und wie? Und genau darum geht es in diesem Kapitel. Wir lesen davon, wie aus Saulus, dem eifrigsten Verfolger der Christen, der eifrigste Verbreiter des Christentums wurde. Aber es soll nicht einfach nur darum gehen zu verstehen, was Gott mit diesem Saulus gemacht hat, sondern es geht darum, dass wir uns die Lebenswende von diesem Mann anschauen und etwas über unser eigenes Leben lernen. Nämlich das, was passiert, wenn Gott einen Menschen mit seinem Licht trifft. Ein Thema für heute Abend ist, wenn Gottes Lichtstrahl trifft. Und wir wollen uns drei Dinge dazu anschauen. Wenn das passiert, wenn Gottes Lichtstrahl trifft, dann erstens begreifst du die Notwendigkeit von Gottes Gnade, dann begreifst du zweitens die Größe von Gottes Gnade und du begreifst drittens die Folge von Gottes Gnade. Ja, wenn wir diese Geschichte lesen, dann stellen wir fest, alles daran ist irgendwie radikal und spektakulär. Erst ist Saulus radikal böse, dann bekehrt Gott ihn spektakulär und nach seinem radikalen Seitenwechsel ist ständig sein Leben in Gefahr. Ja, der Höhepunkt ist vermutlich die spektakuläre Flucht über die Stadtmauer von Damaskus, mitten in der Nacht. Und vermutlich denkst du jetzt, okay, mein Leben ist lang nicht so spektakulär und lang nicht so radikal. Und weißt du was? Ich glaub's dir. Meins nämlich auch nicht. Und jetzt könnten wir sagen, okay, diese Geschichte, die passt so wenig zu meinem Leben, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Aber das wäre völlig der falsche Gedanke. Denn auch wenn diese Geschichte radikaler und spektakulärer ist als deine Geschichte, faktisch ist das, was hier mit Saulus passiert ist, mit jedem von uns passiert, der ein Kind Gottes ist. Saulus Geschichte ist irgendwo auch deine Geschichte. Vielleicht nicht so eindrücklich, vielleicht nicht so schmerzhaft, aber faktisch genauso. Und das Erste, was wir sehen, ist, wie notwendig es ist, dass Gott so radikal in unser Leben eingreift. Mein erster Punkt, wenn Gottes Lichtstrahl trifft, dann begreifst du die Notwendigkeit von Gottes Gnade. Ja, woran wird die Größe von der Sünde von Saulus deutlich? Erstens, Lukas zeigt uns hier ganz greifbar, wie der Saulus so drauf war. Ja, gleich Vers 1. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn. Ja, der ist so hasserfüllt, da kann man beim Lesen fast zugucken, auch wenn es kein Film ist. Ja, er schnaubt. Und fast kann man die Spucke in sein Bart laufen sehen, wenn man das hier liest. So krass ist er drauf. Und dann zweitens, er ist unglaublich geplant. Er fängt nicht einfach irgendwo an, sondern er geht zum Hohepriester, Ende Vers 2, und holt sich die Lizenz zur Christenverfolgung von ganz oben. Und drittens, Saulus ist dabei super gründlich. Er gibt sich nicht mit dem eigentlichen jüdischen Gebiet zufrieden, also Judäa und Galiläa und ein bisschen noch Samaria, sondern ist bereit, 200 Kilometer in den Norden von Jerusalem zu reisen. Raus aus Israel, rein in heidnisches Gebiet, um auch dort, im heidnischen Damaskus, Christen zu töten. Und die Gründlichkeit wird noch an einem weiteren Punkt deutlich. Saulus plant nämlich, Männer und Frauen gefangen zu nehmen. Ich habe mich gefragt, warum wird das hier so betont? Vor allem, weil es schon mal gesagt wird, schon in Kapitel 8, Vers 3 ist von Männern und Frauen die Rede. Kapitel 8, Vers 3 heißt es, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und ich glaube, es wird so betont, weil es zeigt, wie gründlich Saulus vorgegangen ist. Er wollte die Christen nicht einfach schikanieren, er wollte sie wirklich auslöschen. Hätte er nur die Männer weggenommen, dann wäre das richtig hart gewesen für die Familien. Aber nimmt er Männer und Frauen weg, dann ist es vorbei. Was wird aus den Kindern? Das war ihm egal. Die Bosheit von Saulus, die ist greifbar, sie ist geplant und sie ist gründlich. Aber kurz bevor Saulus am Ziel ankommt, greift Gott ein. Verse 3 und 4. Ein Licht trifft ihn, wirft ihn zu Boden und aus dem Licht hört er die Worte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saulus versteht nicht, was ist das? Und er fragt nach. Und er bekommt die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jetzt könnte man sagen, wenn man spitzfindig wäre, naja, also Eigentlich stimmt das ja nicht. Also was auch immer Saulus alles verfolgt hat, Jesus hat er nicht verfolgt. In Klammern, an den hat er ja gar nicht geglaubt. Sondern er hat aus seiner Sicht die Deppen verfolgt, die an diesen Jesus glauben. Und trotzdem sagt Jesus nicht, warum verfolgst du die Christen oder warum verfolgst du meine Kinder, sondern er fragt Saul, warum verfolgst du mich? Warum macht Jesus das? Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, Sünde richtet sich immer in erster Linie gegen Gott. Als David Ehebruch mit Bathseba begangen hat und faktisch danach ihren Ehemann hat umbringen lassen, da betet er in Psalm 51, Gott, an dir allein habe ich gesündigt. Auch hier könnte man sagen, naja, eigentlich hast du eine Familie komplett zerstört. Ja, das auch. Aber in erster Linie hat er damit Gott angegriffen und das hatte er verstanden. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum Jesus die Frage genau so stellt. Und der ist noch zentraler. Denn Jesus identifiziert sich ganz eng mit seinen Kindern, mit seiner Gemeinde. Ja, er ist der Kopf und wir sind der Leib oder Körper. Wer Gottes Gemeinde antastet, der tastet seinen Augapfel an, sagt Gott einmal im Alten Testament. Jeder Angriff auf einen Christen ist ein Angriff auf Christus. Jeder Angriff auf dich wegen deines Glaubens ist ein Angriff auf deinen König. Saulus hat sich mit Gottes Sohn angelegt, von dem er dachte, dass es ihn gar nicht geben würde und dessen Anhänger er grausam verfolgt hat. Und ihm dämmert das langsam und er fragt, stellt die nächste Frage, was willst du, dass ich tun soll? Und Gottes Sohn sagt ihm gar nicht mehr viel. Außer, Saulus, geh weiter in die Stadt und dort werden dir die Leute schon sagen, was du als nächstes machen sollst. Und das ist leichter gesagt als getan, denn Saulus kann nichts mehr sehen. Das Licht hat ihn blind gemacht. Und auch das zeigt uns etwas über unsere Sünde. Denn unsere Sünde macht uns geistlich gesehen blind. Wir sehen aufgrund der Sünde das eigentlich Offensichtliche nicht. Nämlich, dass es nur und ausschließlich bei Jesus Hoffnung gibt in einer ansonsten hoffnungslosen Welt. Wenn man in unserem Land eine Umfrage machen würde, merkt, ich habe es heute mit Umfragen, wenn in unserem Land heute eine Umfrage machen würde mit der Frage, wie siehst du die Zukunft, ja, von Deutschland, von der Gesellschaft, von dir persönlich, dann würden die meisten Menschen heute sagen, es sieht nicht so besonders gut aus. Man ist irgendwie ermüdet, immer noch von den Lockdowns, überfordert mit viel Migration, geschockt von immer weiter steigenden Preisen, gegängelt von irgendwelchen Energievorschriften. Was gibt uns da Hoffnung, wenn nicht der Schöpfer und Erlöser der Welt? Also jemand, der über den Dingen steht, jemand, der diese Welt überwunden hat, der diese Welt einmal neu machen wird. Aber wo laufen die meisten Leute hin? Irgendwo anders. Suchen ihre Hoffnung in Ablenkung, holen sich ein gutes Gewissen, versinken in Hoffnungslosigkeit, aber laufen nicht zu dem, der wirklich helfen kann. Warum nicht? Die Antwort ist, weil der Mensch an sich geistlich blind ist. Ja, irgendwo weiß der Mensch, dass mit uns etwas nicht stimmt. Aber er sucht überall nach einer Antwort, nur nicht bei dem als einzigem wirkliche Antworten zu finden sind, der die einzige Antwort ist. Ja, wir Menschen leben zunächst einmal in der Finsternis. Und Saulus musste das gar nicht gesagt bekommen, er musste nur die Augen aufmachen und er konnte jetzt die Finsternis sehen. Es war nämlich egal, ob er die Augen auf oder zu hatte. Es war schwarz. Und Saulus malt dir und mir hier in dieser Geschichte vor Augen, wie finster unser Zustand ohne Gott ist. Ja, oft merken wir das gar nicht so richtig. Denn viele unserer sündigen Gedanken und Wünsche bleiben einfach in uns drin, ja, solange wir nichts sagen oder tun. Und dann kommen wir ganz schnell auf den Gedanken, eigentlich bin ich doch so ein ganz netter Mensch. Und die meisten anderen Menschen auch. Aber das ist trügerisch. Saulus hat ein vorbildliches Leben gelebt. Römischer Bürger, vorbildlicher jüdischer Pharisäer, fleißiger Student. Aber er war ein geistlich blinder Mann in der Finsternis. Und es brauchte nur diese Sekte von diesem Jesus, um die absolute Bosheit in seinem Herzen zum Vorschein zu bringen. Manchmal brauchen wir so ein drastisches und plastisches Bild wie Saulus, um das selbst zu verstehen, um uns selbst zu verstehen. So wie wir einen Spiegel brauchen, um zu sehen, wie wir aussehen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was noch nicht allzu lange her ist dafür. Im Jahr 1960 wurde Adolf Eichmann in Argentinien vom israelischen Geheimdienst aufgespürt und nach Israel gebracht. Eichmann war einer der Hauptverantwortlichen für die Ermordung von Millionen von Juden im Dritten Reich gewesen. Und nach dem Krieg hatte er es irgendwie geschafft, über die sogenannten Rattenlinien nach Argentinien zu fliehen und dort unterzutauchen. Aber jetzt, so 15 Jahre später, wurde er aufgespürt, gefangen genommen und es wurde ihm in Israel der Prozess gemacht. Und einige der Überlebenden des Holocaust wurden dann befragt. Und einer dieser Zeugen, der dort im Zeugenstand befragt wurde, der ist direkt nach der Befragung zusammengebrochen. Und alle Beteiligten sind damals davon ausgegangen, naja, dieser Mann musste sich erinnern an das Grausame, was er erlebt hat. Und das hat er eben nicht ausgehalten. Und er ist deswegen zusammengebrochen. Aber Jahre später hat sich ein Journalist mal die Mühe gemacht und hat gesagt, ich frage einfach mal nach, warum er damals zusammengebrochen ist, dieser Zeuge. Die Antwort war, als ich Adolf Eichmann vor mir gesehen habe, wie er da so ganz normal auf der Anklagebank gesessen hat, da habe ich begriffen, dass dasselbe Potenzial für Böses in mir steckt. Und das hat mich fertig gemacht. Das ist nicht die Antwort, die der Journalist erwartet hat. Weißt du, was Adolf Eichmann für diesen Mann war? Das ist Saulus in dieser Geschichte für dich. Wir denken ja gern, ich bin zwar nicht so gut, wie ich sein könnte, aber solche Sachen wie Saulus würde ich nie machen. Vielleicht wirst du sie nicht machen, aber das Potenzial dazu steckt in dir drin, in jedem Menschen. Und es ist so tief in uns drin, dass niemand in der Lage ist, sich da rauszureden. Und deswegen hat es jeder Mensch nötig, dass Gott in sein Leben eingreift. Oder anders gesagt, es ist notwendig, dass deine geistliche Blindheit getroffen wird von Gottes Licht, von Gottes Gnade. Mein zweiter Punkt, wenn Gottes Lichtstrahl trifft, begreifst du die Größe von Gottes Gnade. Dieser Lichtstrahl, der Saulus damals getroffen hat, der war ganz genau für ihn bestimmt. Das sieht man daran, dass die Begleiter zwar auch etwas gesehen haben und auch etwas gehört haben, aber sie haben nicht die Erscheinung gesehen und auch nicht die Worte gehört. Alles, was sie gehört haben, war wahrscheinlich ein Rauschen. Gott hat es auf Saulus abgesehen. Er wollte ihn mit seinem Lichtstrahl treffen. Deswegen hat er ihn auch direkt angesprochen. Saul, Saul. Auch danach sieht man, wie Gott alles vorbereitet hat, um das Leben von Saulus um 180 Grad zu drehen. In Damaskus hat er schon einen Mann namens Ananias vorbereitet. Und Gott sagt diesem Ananias, was er mit Saulus gemacht hat, Vers 17. Er sagt ihm, wo Ananias den Saulus finden wird, Vers 11. Und er sagt ihm, dass Ananias ihm die Hände auflegen soll, Vers 17. Ich meine, man kann verstehen, oder? Ananias ist super skeptisch. Denn dem Saulus ist sein Ruf vorausgeeilt. Es ist ja interessant, die Christen in Damaskus, die wussten ganz genau Bescheid. Die wussten, dass der Saulus kommt und die haben schon gezittert. Ja, Verse 13 und 14. Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Und Gott beruhigt ihn. Ananias, du, es ist jetzt alles anders. Saulus ist nicht mehr der, der er einmal war. Ananias gehorcht, trifft den Saulus, er legt ihm die Hände auf und Saulus bekommt den Heiligen Geist. In dem Moment ist es wie Schuppen von seinen Augen gefallen und er kann wieder sehen. Und was tut er dann? Vers 18, er lässt sich taufen. Vers 19, er isst wieder. Und nochmal Vers 19, er geht in die Gemeinde in Damaskus. Ja, 3 Tage lang hatte Saulus nichts gegessen, hat bewusst gefastet, um nachzudenken über seine Vergangenheit, über diesen Jesus, der ihm begegnet ist, über die Folgen, die das für sein Leben hat. Und dass er jetzt wieder isst, das zeigt, also erstmal hat er zu Ende gedacht, fertig gedacht. Er weiß jetzt, mein Leben hat von heute an eine völlig andere Richtung. Und zur gleichen Zeit lässt er sich eben taufen und geht in die Gemeinde. Und hier sehen wir bei Saulus etwas, was wir in der gesamten Apostelgeschichte sehen, im gesamten Neuen Testament. Christsein, Taufe und Gemeindemitgliedschaft gehört ganz eng zusammen. Aber wann gab es jetzt diese radikale Veränderung im Leben von Saulus? War es der Moment, als Ananias ihm die Hände aufgelegt hat, der den Heiligen Geist bekommen hat? Ich glaube nicht, dass es so war. Denn die Veränderung ist schon vorher passiert. Saulus hat bei der Handauflegung nochmal den Heiligen Geist ganz speziell für seinen Auftrag bekommen. Aber das erste Mal hat er den Heiligen Geist bekommen in dem Moment, als ihn Gottes Lichtstrahl getroffen hat. Saulus konnte vorher perfekt sehen, aber er war geistlich blind. Der Lichtstrahl hat es auf den Kopf gestellt. Jetzt konnte Saulus zwar nichts mehr sehen, aber er war geistlich sehend. Er konnte jetzt mit den Augen des Herzens die Wahrheit und die Schönheit von Jesus sehen. Dieser Jesus, den ich verfolgt habe, der ist wirklich der Christus, er ist wirklich der Sohn Gottes. Dieser Jesus ist meine einzige Hoffnung. Dieser Jesus hat mir die Augen geöffnet. Warum hat Gott das eigentlich gemacht? Warum hat Gott sich eigentlich ausgerechnet Saulus dafür ausgesucht? Es gab damals ja Tausende von Juden, die Jesus abgelehnt haben. Aber ausgerechnet dem Saulus hat er die Augen geöffnet. Es gab damals viele Pharisäer, die geistlich blind waren, aber vielleicht nicht so radikale Christenverfolger. An Jesus haben sie alle nicht geglaubt, aber sie waren auf jeden Fall netter. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Gamaliel, der Lehrer von Saulus, der immer so ein bisschen gemäßigter war und auf die Bremse getreten hat, wenn es zum Thema Christenverfolgung kam. Aber ausgerechnet dem Schlimmsten von allen hat Gott die Augen geöffnet. Warum? Die einzige Antwort auf diese Frage ist Gnade. Saulus schreibt später über sich selbst in 1. Korinther 15, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Die Bekehrung von Saulus, die war radikal und spektakulär. Wenn du Christ bist, weiß ich nicht, wie es bei dir war. Vielleicht geht es dir wie mir. Du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen und du kannst dich gar nicht mehr an einen Tag erinnern, wo du kein Christ warst. Vielleicht weißt du auch noch ganz genau den Tag und den Moment, an dem dich Gottes Lichtstrahl getroffen hat und du plötzlich geistlich sehen konntest. Und vielleicht liegt deine Erfahrung irgendwo dazwischen. Bei den allermeisten Christen war es nicht so spektakulär wie bei Saulus. Aber weißt du was, auch wenn es äußerlich anders ausgesehen hat, auch wenn es sich anders angefühlt hat, vom Prinzip her ist mit dir genau das Gleiche passiert. Auch dich hat eines Tages der Lebensstrahl Gottes getroffen. Auch wenn man den in deinem Fall nicht wirklich sehen konnte und er dich glücklicherweise auch nicht blind gemacht hat. Derselbe Saulus schreibt es in 2. Korinther 4, Vers 6 so, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. In der spektakulären Bekehrungsgeschichte von Saulus spiegelt sich deine eigene Bekehrungsgeschichte, die vermutlich weit weniger spektakulär ist, aber nicht weniger radikal. Das ist sehr wichtig. Deine Geschichte ist vermutlich weniger spektakulär, aber nicht weniger radikal. Auch du wurdest von einem Feind Gottes zu einem Freund Gottes erleuchtet. Und auch bei dir ist der Grund derselbe wie bei Saulus, nämlich reine Gnade. Ja, vielleicht stellst du dir auch manchmal die Frage, warum hat mich eigentlich dieser Lebensstrahl getroffen? Warum mich und nicht meine Schwester oder meine Eltern, meine Nachbarn oder meine Arbeitskollegen? Warum ich? Die Antwort ist Gnade. Oder anders gesagt, der Grund liegt nicht in dir. Saulus hat Gott tausende von Gründen gegeben, ihn direkt und auf der Stelle mit dem Lichtstrahl in die Hölle zu lasern. Und Saulus hat Gott keinen einzigen Grund gegeben für Erbarmen. Du hast Gott tausende von Gründen gegeben, dich nicht mehr zu lieben. Auch heute an diesem Tag waren schon wieder ganz viele dabei. Keiner dieser Gründe konnte ihn davon abbringen, für dich zu sterben, dir das Leben zu schenken, dir die Augen des Herzens zu öffnen, dich zu deinem Kind zu machen. Keiner der tausende von Gründen, die du ihm gegeben hast, konnte ihn davon abbringen. Wenn du darüber wirklich nachdenkst, dann wirst du langsam verstehen, ein bisschen verstehen, was Gnade bedeutet und wie groß seine Gnade für dich ist. Vielleicht bist du heute in diesem Gottesdienst hier und dich hat dieser Lichtstrahl Gottes in deinem Herzen noch nicht getroffen. Dann warte nicht ab, bis es vielleicht irgendwann geschieht, sondern bitte ihn, dass er genau das tut. Weißt du, er hat noch nie jemanden abgewiesen, der ihn gesucht hat. Wenn Gott Menschen wie Saulus oder dich oder mich bekehrt, umkehrt, dann gründet sich das auf nichts, was du in der Vergangenheit dafür getan hättest. Ganz im Gegenteil. Gott erleuchtet Menschen, obwohl sie alles dafür getan haben, dieses Geschenk nicht zu bekommen. Es gründet sich auf nichts in der Vergangenheit, auf nichts in deiner Vergangenheit. Aber es hat ein Ziel für deine Zukunft. Denn nachdem Gott dich aus der Finsternis in sein Licht gestellt hat, möchte er, dass du in der Finsternis dieser Welt als Licht leuchtest. Denn wenn Gottes Gnade trifft, dann hat das immer Folgen. Das ist mein dritter Punkt. Wenn Gottes Lichtstrahl trifft, dann begreifst du die Folgen von Gottes Gnade. Mit welchem Ziel hat Gott denn den Saulus errettet? Ja, gerade ist Ananias sich noch nicht so sicher, ob es wirklich eine gute Idee ist, zu Saulus zu gehen, ihm die Hände aufzulegen. Schon ein bisschen gefährlich. Und dann sagt Gott zu ihm, Vers 15, geh hin, denn dieser Saulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Ja, was Saulus hier bekommt, sind zwei Dinge. Ein Auftrag und eine Ankündigung. Der Auftrag ist, das Evangelium zu Menschen zu bringen, und zwar in erster Linie zu Heiden, zu Nichtjuden. Und die Ankündigung ist, du wirst dafür leiden. Interessant ist, was in Vers 16 nicht steht. Gott sagt nicht, ich werde ihm zeigen, wie viel er leisten muss, sondern da steht, wie viel er leiden muss. Der Rest des Abschnitts zeigt uns, wie diese beiden Dinge Realität werden. Saulus führt den Auftrag aus und er leidet dafür. Ja, in Damaskus, da geht's los. Er geht direkt in die jüdische Synagoge. Die haben sich bestimmt geehrt gefühlt. Ich bin mir ganz sicher. Wow, ein Gastprediger direkt aus der Akademie in Jerusalem. Der junge Starprediger zu Gast bei uns in Damaskus, der jüdischen Diaspora. Aber dann hat der Starprediger seinen Mund aufgemacht, Vers 20, und von diesem Jesus geredet und behauptet, dieser Jesus ist der Sohn Gottes und der im Alten Testament angekündigte Christus. Und die Leute sind völlig verwirrt. Ja, Vers 21, ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Ich bin mir sicher, diesen Synagogengottesdienst, den hat man in Damaskus eine ganze Weile nicht vergessen. Das wäre ein bisschen so, wie wenn zu uns so ein Gastprediger kommen würde, den wir gut kennen, der in unseren Gemeinden beliebt und geschätzt ist, und der hier auf die Kanzel treten würde und wie wenn es das Selbstverständlichste von der Welt wäre, uns erklären würde, warum Jesus eben nicht Gott ist. Wir wären schockiert. Geht's noch? Ja, wir hätten das bei jedem erwartet, aber bei dem? Und Saulus macht einfach weiter, Vers 22. Er führt seinen Auftrag wirklich treu aus. Aber auch die Ankündigung wird bald Realität. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Die Juden wehren sich. Nachdem sie den Schock überwunden haben, wollen sie Saulus töten. Und es ist ihnen so ernst damit, sie bewachen sogar die Stadttore, damit er nicht rauskommt. Also lassen die Christen irgendwie nachts einen Korb von der Stadtmauer runter, damit Saulus entkommen kann. Stell dich mal vor, auf dem Weg nach Damaskus hätte jemand zu Saulus gesagt, du Saulus, ich weiß, was dir in den nächsten Wochen passieren wird. Also nach Damaskus läufst du rein blind. Und aus Damaskus raus wirst du in Todesgefahr in einem Korb von der Stadtmauer gelassen, mitten in der Nacht. Er hätte es vermutlich nicht geglaubt. Aber genau so hat Gott es geführt. In Damaskus kann er nicht bleiben, also geht Saulus nach Jerusalem. Dort passiert genau dasselbe wie in Damaskus. Ja, auch dort sind die Christen erstmal skeptisch, wie der Ananias, Vers 26. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Ja, ich meine, kann man verstehen, aber es klingt fast ironisch. Ausgerechnet der spätere Apostel Paulus ist der erste Mensch, von dem wir lesen, dass ihm die Gemeindemitgliedschaft verweigert wurde. Es gibt dort einen Mann namens Barnabas in der Gemeinde und der hat das alles mitbekommen, der bürgt für ihn und so darf er dann doch in die Gemeinde kommen. Aber Saulus macht es sich nicht gemütlich in der Gemeinde, sondern er geht direkt wieder zu den Juden, zu seinen alten Freunden und erzählt ihnen von Jesus, Vers 28. Und wie in Damaskus geht das nicht lange gut, auch sie wollen ihn dort umbringen und er muss wieder fliehen. Ja, erst ans Meer, nach Caesarea und dann in seine Heimatstadt Tarsus, das ist heute in der südlichen Türkei. Er führt den Auftrag aus, den er bekommen hat, nämlich von Jesus zu erzählen, und dadurch wird die Ankündigung wahr, er muss dafür leiden. Wir werden heute in diesem Gottesdienst noch zwei junge Männer einsegnen für ihren Dienst hier in der Gemeinde. Erstmal als Praktikanten oder Vikare, aber hoffentlich ist das nur der erste Schritt dafür, dass ihr eines Tages auch für euren Dienst als Pastoren eingesegnet werdet. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch aufgefallen ist. Der eine von beiden heißt so, wie der Mann, der das hier aufgeschrieben hat, nämlich Lukas. Und der andere heißt so, wie Saulus auch hieß, nämlich Paulus oder Paul. Vermutlich ist eure Bekehrungsgeschichte auch nicht so radikal wie die, die wir hier lesen. Aber euer Auftrag ist ein ganz ähnlicher, nämlich Gottes Wort zu allen Arten von Menschen zu tragen und vor allem bereit zu sein, dafür auch Nachteile auf euch zu nehmen. Saulus war vom Licht Gottes getroffen worden und er hat als das auserwählte Werkzeug Gottes in die Finsternis dieser Welt geleuchtet. Und es ist mein Gebet, dass Gott euch in dieser Welt zu Ähnlichem gebraucht. Ja, natürlich war die Berufung von Saulus als Apostel etwas Besonderes. Aber auch hier gelten die Prinzipien dahinter für jeden von uns. Für Lukas, für Paul, aber auch für jeden anderen. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, dass auch du berufen bist, jeder von uns ist berufen, die Tugenden dessen zu verkündigen, der dich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Du bist berufen, die Schönheit von dem zu verkündigen, der mit dir genau das Gleiche gemacht hat, was er mit Saulus gemacht hat. Und auch du bist berufen, bereitwillig für Jesus zu leiden, wenn es nötig ist. Denn Jesus sagt auch zu dir, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Bist du bereit, angesichts der Radikalität der Gnade, mit der Gott dich gerettet hat, jetzt auch mit deinem ganzen Leben für ihn zu leben? Oder gibst du dich damit zufrieden, dein Leben hier und da einfach ein bisschen christlich anzustreichen? Diese Geschichte ist erstens eine spektakuläre Wendung in der Apostelgeschichte. Damit hätte man nicht gerechnet. Gerade noch war Saulus ganz vorne mit dabei bei der Steinigung von Stephanus. Diese Geschichte ist zweitens eine spektakuläre Wendung für die Gemeinden. Anscheinend war Saulus für die Verfolgung der Christen so entscheidend, dass mit seiner Bekehrung die Gefahr für eine Weile weg war. Ja, Vers 31, letzter Vers von unserem Abschnitt. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und diese Geschichte berichtet drittens von einer spektakulären Wendung im Leben des Saulus. Deine eigene Geschichte ist vielleicht nicht so spektakulär wie seine, aber sie ist nicht weniger radikal. Gott hat auch dich mit seinem Lichtstrahl errettet aus radikaler Bosheit und Blindheit. Gott hat auch dich errettet aus radikaler Gnade, als du noch sein Feind warst. Und Gott hat auch dich gerettet für radikale Nachfolge, auch wenn es dich etwas kostet. Amen.